Yeah. Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Wie mündig wollen wir sein? Über die Aufklärung, ihre Folgen und ihre Zukunft. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich habe das Vergnügen, für Sie diese Reihen zu organisieren. Lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und weise immer und unentwegt und gerne darauf hin, dass diese Reihen mittlerweile im Internet nachzuhören sind. Wenn Sie auf die Internetseiten der Hochschule Konstanz gehen und dann auf Studiengänge Kommunikationsdesign und dort Studium Generale anklicken, dann können Sie mittlerweile etwa 150 Vorträge der vergangenen Reihen sich zu Gemüte führen, vielleicht nicht am Stück, das wäre ein bisschen belastend, aber nach und nach könnte das Spaß machen. Diejenigen, die die beiden vorherigen Abende dabei waren, Sie werden sich erinnern, Herr Utz hat uns etwas über Knigge erzählt und das Umfeld, Herr Fischer, letzte Woche einen Sprung von der Aufklärung in die Romantik gewagt. Heute werden wir die Aufklärung oder die Epoche der Aufklärung mal aus einer anderen Perspektive wahrnehmen können, nämlich wir werden mit Musik heute konfrontiert werden. Wir haben als Referentin da Bettina Schröm. Was sollten Sie von ihr wissen? Frau Schröm hat studiert, und zwar Germanistik und Romanistik. Hier an der Uni Konstanz, richtig? Und hat danach auf der Basis eines Zeitungsvolontariates als Tageszeitungsredakteurin gearbeitet, ich glaube 11, 12 Jahre lang, und sich dort insbesondere mit feuilletonistischen Themen beschäftigt und dort wiederum insbesondere mit Musik und viel über Musik geschrieben, und das ist ihre große Leidenschaft. Und wir hätten jetzt womöglich hier auch ein Klavier hinstellen können und sie hätte uns alles vorspielen können, aber ich glaube, wir kriegen ein paar Hörproben und der Abend wird sicher unterhaltsam. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Frau Schröm.
Hören Sie mich? Ja, ich glaube, Sie hören mich schon. Auch von mir ganz herzlich willkommen. Ich gebe das so einen kleinen Zettel durch. Das ist im Prinzip nur, dass man zeitlich so ein bisschen verortet ist, wenn man nicht so ganz zu Hause ist in dem Thema. Dass man so sieht, ach, wann war das eigentlich mit der Revolution und mit dem Napoleon? Wer hat da drumherum Musik gemacht? Da muss man nicht zu Hause nachschlagen und so. Ich darf nicht so lange reden, hat es geheißen. Deswegen fange ich jetzt auch sofort. Die Fürstin hatte zum Tee geladen. Die Gäste drängten sich, die Damen in Reifröcken, die Herren mit gepuderter Perücke in den großen Saal, nahmen auf brokatbezogenen Stühlen Platz und widmeten sich dem adligen Smalltalk. Wer hatte das schönste Kleid? Wer machte wem schöne Augen? In den Dienerstuben flogen derweil die Klamotten. Ein Teil der Dienerschaft kleidete sich um, griff nach Violine oder Cello und widmete sich einer ganz anderen Facette des höfischen Dienstes. Aus Köchen und Pagen wurde, ergänzt um wenige Profis, die Hofkapelle, die zur Unterhaltung der Gäste mit einigen Tanzsätzen aufwartete. So oder wie auch immer. Keine Angst, es läuft jetzt nicht die ganze Zeit Musik. Das alles war natürlich frei erfunden. Und doch ein vermutlich relativ wahrscheinliches Szenario. An den Höfen Land auf Land ab wurde bis weit in das 18. Jahrhundert hinein fleißig musiziert. Freilich auf ganz unterschiedlichem Niveau und mit ganz unterschiedlichem Personal. Nicht überall war die Situation so exquisit wie in Mannheim, wo eine der bekanntesten Hofkapellen überhaupt auch Komponisten wie Mozart anzog. Oft mussten die Hausangestellten mit ran. Aber ja, die Musik fand zu einem Großteil da statt, wo die Reichen und die Mächtigen saßen oder gleich Gott selbst, also in der Kirche oder bei Hofe. Und in sehr, sehr vielen Fällen diente Musik einem repräsentativen Zweck. Es würde entweder der Fürst gepriesen oder eben der Allmächtige oder beides. Und Vorbild wie für so vieles in dieser Zeit war auch da die Hofkapelle von Versailles. Dort hatte Ludwig XIV. Vorgemacht, wie man Musik für die Zurschaustellung der eigenen Macht am besten instrumentalisiert. In Versailles war ja alles ganz super geregelt. Es wurde zu allen Situationen des Tages Musik gespielt. Bereits dieses aufwendige Lever des Königs, der König steht auf, also wer darf ihm die Unterhose reichen, wer die Socken, wer dieses, wer jenes, da standen schon Musiker in der Ecke und haben gespielt und es ging den ganzen Tag so weiter. Man sagt, Ludwig XIV. Wäre in der Lage gewesen, Profitänzer zu werden, wenn er nicht zufällig König geworden wäre. Also der legte da sehr viel Wert drauf und hat das massiv beeinflusst, was für Musik an seinem Hof geschrieben wurde. Da gab es diesen Lully, das war sein Hofkomponist, von dem man ein paar Stücke hören sollte und der auf ganz und gar tragische Weise für einen Musiker zu Tode gekommen ist. Der hat sich mit diesem Taktstock in den Zeh gestochen und ist an der Sepsis gestorben. Ja, die Grundtugenden barocker Musik sind, ich sage das jetzt einmal und es wird nichts Theoretisches folgen, aber man muss es einmal sagen, sind Generalbass und polyphoner Satz. Generalbass, das ist, wann immer ein Cembalo unten so majestätisch schreitend mitspielt, dann handelt es sich zu 80% um Generalbass. Das ist, wenn die Melodie in Akkorden ausgesetzt wird. Das hat man nicht immer ausgeschrieben, das wurde oft nur so in Zahlen notiert und dann improvisiert. Das ist ein ganz typisches Markenzeichen von barocker Musik, von Hofmusik oder eben dann geistlicher Musik. Das andere ist der polyphone Satz, auch das muss man einfach mal sagen und dann war es aber auch das letzte Fremdwort. Polyphonie ist eine Mehrstimmigkeit, bei der jede Stimme die gleiche Berechtigung hat. Also man kann sagen, die einfachste Form der Polyphonie ist der Kanon, das kann jeder. Und die wahrscheinlich komplizierteste Form ist die Fuge, das können nur ganz wenige. Der musikalische Stil war bisweilen majestätisch würdevoll, bisweilen hochkomplex, gerade auch in der Oper, die Opernarien, das sollte Bewunderung erzeugen, bisweilen aber auch schlicht unterhaltsam. Man hatte ja kein Radio und wollte abends trotzdem irgendwas Nettes hören, wenn man sich unterhalten hat, so bei Hofe und so. Die Besetzungen waren gerade so recht für den Fürstensaal oder das Hoftheater, hatten also ganz oft die Größe eines heutigen Kammerorchesters. An eine Trennung von U- und E-Musik dachte im Übrigen keiner. Wer als Musiker bei Hofe eine Stellung innehatte, konnte sich glücklich schätzen, musste allerdings damit leben, mit der Dienerschaft zu essen und auf Gedeih und Verderb dem Fürsten ausgesetzt zu sein. So war das. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung ohne Musik. 100 Jahre später, 1830, 1840 circa, drängten die Massen in die städtischen Konzertsäle, um ein vermeintliches Wunder zu erleben. Franz Liszt spielte Klavier. Damen, die sehr viel Geld für eine Eintrittskarte bezahlt hatten, sanken in Ohnmacht. Taschentücher des Künstlers wurden beim Gerangel in Stücke gerissen. Man geriet außer sich. Was um Himmels Willen ist in diesen 100 Jahren passiert? Die Musik war öffentlich geworden und mit ihr der Musiker, der anstatt einem Fürsten zu dienen, irgendwie jetzt selber Mittelpunkt des Geschehens war. Es gab ein neues Repertoire und es gab neue Situationen, in denen man das Repertoire gehört hat. Aber auf die Willkür des Fürsten folgten die Launen des freien Marktes. Ich möchte jetzt in 6 Kapiteln einen Einblick darin geben, wie Musik und Musikerleben sich im 18. Jahrhundert verändert haben. Das sind solche Spots, wir hören immer einen kurzen Ausschnitt aus einem Musikstück und danach sage ich was just zu diesem Komponisten, just zu der Situation. Ich möchte gar nicht die allumfassende Wahrheit hier sozusagen verkünden, wie war das und dann kam das A, B, C, D so und so, meistens kommt es ja eh nicht so, sondern 6 Momentaufnahmen bieten, die vielleicht ein bisschen was erklären. Denn manches in dieser scheinbar aufgeklärten Zeit ist völlig kurios und paradox. Dass Wien zum Beispiel das Zentrum der Wiener Klassik wird, die für heute, bis heute ja im Prinzip der Inbegriff der Klassik überhaupt ist, lag auch daran, dass das höfische Leben da relativ lang fortbestand und Beethoven, der eigentlich zurück wollte nach Bonn, da nicht zurück konnte, weil Napoleon schon da war Und all die Geldgeber, die Beethoven in Bonn hatte, die waren dann verarmt oder nicht mehr da oder sonst irgendwie, hat sich Beethoven gedacht, dann bleibe ich halt in Wien. Zum Vortrag selber, es geht um die Biografien von Musikern und um ihre Lebenssituation. Es geht auch ein bisschen um die Entwicklung von musikalischen Formen, denn irgendwie haben wir alle schon lange nicht mehr zu einem Menuett getanzt, also da hat sich ja auch irgendwie was verändert. Es geht auch um das Publikum, das zuhört. Letztlich geht es vielleicht sogar um die Frage, hat die musikalische Entwicklung etwas zu den gesellschaftlichen Veränderungen beigetragen? Wie schreibt Platon? Nirgends wird an den Weisen der Musik gerüttelt, ohne dass die wichtigsten Gesetze des Staates mit erschüttert würden. Das dürfte zumindest für die Marseillaise gelten. Die wurde 1792 zum ersten Mal gesungen. Aber das machen wir jetzt nicht mehr, machen was anderes. Kapitel 1. Soli Deo Gloria. Bach, Gott und Friedrich. Das Musikbeispiel ist das Sanctus aus der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach. Ich habe auch immer die Stücke ausgesucht, die ich selber am allerliebsten höre, und das tut nichts zur Sache, aber es gibt nichts Besseres, an einem schönen Frühlingssonntag durch eine schöne Landschaft zu fahren und das Sanctus aus der H-Moll-Messe zu hören. Dieses Sanctus hat Bach lange vor der H-Moll-Messe geschrieben. Die H-Moll-Messe ist eigentlich ein ganz spätes Werk, aber das Sanctus, das gab es schon ganz lange, das hat er dann reingepuzzelt, das ist auch typisch für Bach. Er hat es geschrieben im Jahr 1724 und ich dachte, das ist ein schönes Jahr, denn in diesem Jahr ist Immanuel Kant geboren. Der Satz zeigt die ganze Pracht der Bachschen Musik. Man hört das, er schreitet quasi in einem majestätischen Gotteslob voran, fächert das dann auf in die einzelnen Stimmen und bindet es immer wieder zusammen. Es ist ein Gotteslob, hinter dem der Komponist verschwindet. Und doch eines der ganz vielen Stücke, die Bach unsterblich gemacht haben. Sicherlich war Bach, der Thomaskantor, ein Vertreter des Alten, ein barocker Musiker, ein ehrlich gläubiger Mensch. Bach hat über ganz viele Stücke SDG drüber geschrieben und er hat es auch so gemeint, Soli Deo Gloria. Der hatte eine riesige geistliche Bibliothek, der hat die Bibel mit dem Stift gelesen und hat nebenher Anmerkungen gemacht, die man danach gefunden hat, also die hat man heute noch. Und doch ist Bach einer, bei dem ich eigentlich immer sage, viele Leute sagen, in ihm schlummert bereits im Prinzip alles Neue. Er stößt die Tür auf ins 18. und danach ins 19. Jahrhundert. Er selber kannte im Übrigen beide Seiten der musikalischen Dienerschaft. Also wir kennen ihn ja eigentlich nur als geistlichen Komponisten, aber der war ganz lange Jahre Hofkapellmeister des Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen. Es gibt ja schließlich auch den Bach der brandenburgischen Konzerte, also der hat zünftige Musik geschrieben. Im Gedächtnis haben wir ihn aber tatsächlich vor allem als Kantor der Leipziger Thomaskirche. Und auch wenn die Zwänge da enorm waren, also das Pensum, das Bach zu bewältigen hatte, war riesig. Das war so das Motto, jede Woche eine Kantate. Doch hatte er quasi mit der Thomaskirche sowas wie ein eigenes Konzerthaus. Das ist bis heute im Übrigen so. Kirchenmusiker sind auch eine kolossal unterschätzte Spezies. Eine Kirche wird geführt wie ein Gotteshaus, wie ein Konzerthaus. Da gibt es jede Woche einen Gottesdienst, den muss man umrahmen. Da gibt es irgendwelche musikalischen Reihen. Das ist bis heute so geblieben. Bei Bach war das alles noch ein bisschen extremer. Es musste wirklich viel komponieren. Hat es auch gemacht, konnte aber dafür auch alles gleich ausprobieren, was er geschrieben hat. Das heißt, so wahnsinnig vergeistigt ging der selber an die Sache gar nicht ran. Und er hat viel dafür gemacht, um der Musik den Weg ins 18. Jahrhundert zu ebnen. Er hat das wohltemperierte Klavier geschrieben, damit im Prinzip erst die Tonarten mit festgelegt, natürlich mit anderen zusammen, in denen wir bis heute schreiben. Also vorher gab es das so ein wirres Gemisch, ob Dur oder Moll und welches Dur oder Moll, das hieß auch gar nicht so, auch bei Bach hieß das noch nicht so. Es gab irgendwelche wirren Kirchentonarten, da gab es Bestrebungen und Bach war da ganz an der Spitze, das zu bündeln auf die Tonarten, die wir bis heute kennen. Der hat, wie gesagt, ganz Zünftiges geschrieben, wie die Kaffee- oder die Bauernkantate, da war der ganz nah bei seinem Publikum und quasi sowas wie ein Aufklärer. Das war nicht nur Musik für die Elite. Sonntags kam Hinz und Kunz in den Gottesdienst. Und mancher Satz ist von einer Empfindsamkeit, von dem man jetzt auch nicht sagen könnte, das ist repräsentative Musik eines Barockmeisters. Es gibt eine Anekdote aus Bachs Leben, bevor ich das einfach nur bei diesen paar Bemerkungen belassen möchte, die möchte ich doch erzählen, weil es vielleicht interessant ist für die Zeit. 1747 kommt es zu einem interessanten Zusammentreffen. Friedrich der Große bittet Bach zur Audienz nach Potsdam. Bach kommt. Und für Friedrich ist er im Prinzip schon sowas wie ein geniales Fossil. Also im Prinzip, Bach ist 3 Jahre später gestorben, der galt da irgendwie schon als ein bisschen alt und überkommen und so. Friedrich möchte irgendwie dieses alte Genie so ein bisschen kitzeln und herausfordern und legt ihm ein musikalisches Thema hin. Eben er selber, großer Aufklärer, hatte eine eigene Hofkapelle, hat ja selber fantastisch Flöte gespielt. Und übergibt Bach ein Thema, das Thema Regium, das Thema des Königs und sagt, er soll doch mal ein bisschen drauf improvisieren. Und Bach denkt sich, warte mal, dir zeige ich's. Und setzt sich hin und improvisiert so ausgreifend und so virtuos und so vielstimmig, dass er quasi mit einem knitzen Lächeln als Sieger die Szene verlässt, geht danach nach Hause, nimmt das gleiche Thema wieder und schreibt ein überaus komplexes Werk darüber. Wenn Sie das mal hören, das ist tatsächlich nicht einfach zu hören, aber sehr beeindruckende Musik, das heißt das musikalische Opfer. Er hat es auf eine Kupferplatte stechen lassen und wieder mit einer ironischen Verneigung dem König überreicht. Das hat überhaupt nichts mit einem religiösen Opfer zu tun, das ist sozusagen die ironische Verneigung des Komponisten vor dem Herrscher. So viel am Rande. Nichtsdestotrotz hätte Bach sich niemals als Künstler bezeichnet. Bach war ein musikalischer Handwerker in seinem Selbstverständnis. Es ist unendlich viel von ihm erhalten, der war fleißig, ein Geniekult oder sowas, das gab es bei Bach nicht. Kapitel 2. Vom Glück, ein Hofmusiker zu sein. Sie hören jetzt Musik von jemandem, den die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Der Mann heißt Antonio Rossetti. Es ist die Sinfonie in D-Dur, La Chasse, die Jagd, der 3. Satz, das Menuett. Was Sie eben gehört haben, ist höfische Musik per se. Der Mann, der das geschrieben hat, Antonio Rossetti, heißt eigentlich Anton Rösler und kommt aus Böhmen, wo die Musik ja bekanntlich am schönsten ist. 1773 Es war ein Mozart-Zeitgenosse letztlich. 1773 kam der mit 23 Jahren nach Deutschland, ging ins Schwäbische und hat sich am schwäbisch-bayerischen Wallerstein als Hofmusiker beworben. Da regierte ein Fürst, der hieß Graf Ernst von Oettingen-Wallerstein. Der ein oder andere kennt wahrscheinlich das Bier. Das kommt tatsächlich von dort. Graf Ernst war ein Musikliebhaber und der Betreiber einer höchst angesehenen Hofkapelle. Also die war nicht so bekannt wie die Mannheimer, aber schon auch ziemlich bekannt. Und er hat schon auch Wert darauf gelegt, dass da nicht irgendwie jeder mitdudelt, sondern dass die irgendwie ein bisschen was können. Der nimmt den Rösler. Der Rösler dient sich nach oben, italienisiert im Laufe der Zeit seinen Namen, heißt dann Antonio Rossetti und wird 1786 Kapellmeister. Ich glaube, der hatte keine so schlechte Zeit. Der Fürst war ein relativ umgänglicher Vorgesetzter, also ich komme aus dem Kreis dort und was man da so hört, war das also nicht so ganz schrecklich. Im Winter 1781-82 lässt der Fürst seinen Komponisten und Hofkapellmeister nach Paris reisen. Von den dortigen Konzerten angeregt, kommt er zurück und komponiert im Trend seiner Zeit, nämlich das, was Sie eben gehört haben, die Jagdsinfonie. Und damit haben wir auch schon gleich ein klassisches höfisches Thema, die Jagd eben. Also das ist ja ein immer wiederkehrendes Moment des höfischen Lebens und immer ein Höhepunkt auch des höfischen Lebens. Rossetti bleibt 16 Jahre lang da im Schwäbischen, wird dann Kapellmeister an einem größeren Hof in Mecklenburg-Schwerin in Ludwigslust. Er wird so populär, dass er nicht nur innerhalb von Deutschland sozusagen bekannt wird, sondern auch über die Grenzen hinaus. Also ich glaube, zum Teil war der fast so bekannt wie Mozart. Als die Stadt Prag zu Ehren des verstorbenen Mozart eine Messe gespielt hat, hat man die von Rossetti dafür ausgewählt. Also man dachte, Rossetti ist quasi würdig, um Mozart zu ehren. Ich habe den dritten Satz aus mehreren Gründen ausgewählt. Zum einen, weil es so ein schwungvolles Stückchen von diesem Rossetti ist natürlich. Zum anderen aber auch, weil ich die Form des Menuetts reinbringen wollte, als höfischem Tanz schlechthin sozusagen. Diese Form des Konzertes und auch die Form der Sonate hat sich im Prinzip aus der Suite entwickelt. Die Suite ist eine Barockform, es ist eine Abfolge von Tanzsätzen, schnell, langsam, schnell, langsam, schnell, langsam, ohne großen thematischen Zusammenhang. Und ganz nach und nach entwickelt sich aus dieser Suite und aus der Sonata da Chiesa und der Sonata da Camera, das lasse ich jetzt einfach weg, das, was wir heute als Sonate und Konzert kennen. Und bis in Mozarts Zeit war das völlig üblich, dass der dritte Satz ein Menuett war, sozusagen als Relikt. Wenn wir nachher eine Beethoven-Sinfonie hören, Beethoven hätte den Teufel getan, also er hat vielleicht am Anfang auch ein paar Menuette geschrieben, aber in den großen Sinfonien ist der dritte Satz dann ein Scherzo. Und auf dem Tanzboden hat das Menuett sowieso bald ausgedient. Denn das Bürgertum des 19. Jahrhunderts wird sich nicht mehr in gepuderten Perücken voreinander verneigen. Das Publikum des 19. Jahrhunderts tanzt natürlich Walzer, was im Übrigen zunächst als total unanständig angesehen wird, wenn man sich so nahe kommt und so. Kapitel 3. Die späte Freiheit eines großen Hofmusikers. Wir hören von Joseph Haydn aus dem Streichquartett Opus 64 Nummer 6 in S-Dur den vierten Satz Finale Presto. Achten Sie da mal drauf, das ist sehr schnell und sehr schwungvoll und es ist sehr kunstvoll, wie er die Stimmen ineinander verwebt, ohne dass es intellektuell völlig nicht mehr nachvollziehbar wäre, sozusagen beim ersten Hören. Thank you. Man hört vier vernünftige Leute sich untereinander unterhalten, glaubt ihren Diskursen etwas abzugewinnen und die Eigentümlichkeit der Instrumente kennenzulernen. Das ist ein ganz berühmtes Zitat von Goethe, das soll er gesagt haben, als er ein Streichquartett gehört hat. Klingt nicht gerade so, als würde diese Musik einem höfischen Zweck dienen. Und in der Tat, die Kammer- und Klaviermusik sollte den städtischen Salon im Sturm erobern. Ich sage bewusst städtisch und nicht bürgerlich. Ich komme da nachher nochmal drauf zurück. Bin keine Historikerin, aber ich glaube, diese Vorstellung, dass irgendwann mal Handwerker in den Buchladen gegangen sind und Bauern sich den Kant und den Rousseau gekauft haben, danach Aufstand gemacht haben und dann sowas wie Bürgertum wurden, das ist, also jetzt grob geschnitzt und überspitzt gesagt, Revolutionsromantik. Ich sage deswegen städtische Salons, weil wir auch im Verlauf des Vortrags hören werden, im Prinzip, wie wichtig die Unterstützung von Adligen viel längere Zeit, als wir eigentlich denken, für die Musiker war. Ja, aber eben, das mit der Kammermusik und den Salons, das war wohl schon so. Und noch bis zum Ende oder zumindest bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war ein Klavier im Wohnzimmer Zeichen bürgerlicher Bildung. Und das gemeinsame Musizieren gehörte zu den Tugenden der aufgeklärten Gesellschaft. Sollte jemand hier sein, der in der ehemaligen DDR gelebt hat, dann glaube ich, dort hat sich das noch länger gehalten als im Westen. Also diese Versammlungen bei Freunden, wo auch gemeinsam, zumindest wird mir das so berichtet. Es heißt oft, Joseph Haydn habe das Streichquartett erfunden. Das stimmt nicht. Also wer was in der Musik erfunden hat, das kann man so einfach nicht sagen. Das wäre schön, wenn man es könnte, aber meistens klappt es nicht. Aber Fakt ist schon, dass Haydn sowohl das Streichquartett als auch die Sinfonie mit erst zu dem gemacht hat, was es danach für sehr, sehr lange Zeit sein sollte. Gattungen mit einem hohen formalen Anspruch. Die Sonatenhauptsatzform, jetzt kommt noch ein bisschen Theorie, die Haydn mit etabliert hat, ist sozusagen das musikgewordene Abbild von einer gepflegten Unterhaltung. Man hat eine These und eine Antithese, man diskutiert und am Schluss ist man sich einig. Ich sage einmal was zur Sonatenhauptsatzform, man muss es sich nicht merken, aber einfach nur zum besseren Verständnis. Eine typische Sonate ab der Zeit um Haydn rum läuft ungefähr so ab, man hat ein achttaktiges Thema, hat ein zweites kontrastierendes Thema, das erste in der Grundtonart, das zweite in der Dominanttonart, die werden vorgestellt. Weil man kein Radio hatte, wird das Ganze nochmal wiederholt, damit sich auch jeder hübsch die Themen einprägen kann, denn danach kommt die Durchführung und da passiert dann das, was man im Jazz Improvisation nennt, halt nicht improvisiert, sondern festgeschrieben, die Themen werden diskutiert, es wird harmonisch ein bisschen experimentiert, es wird was Tolles, ein toller Brei daraus gekocht sozusagen und in der Reprise werden beide Themen nochmal in der Grundtonart gespielt, damit man die quasi nochmal gehört hat und dann ist der Satz rum. Dieser Sonatenhauptsatz ist irgendwie prägend für alles, was 200 Jahre danach passiert. Vieles im Leben von Haydn war allerdings nicht so harmonisch wie der Sonatenhauptsatz. Die Ehe muss ein Albtraum gewesen sein. Und die 30 Jahre während der Anstellung bei Fürst Esterhazy, die wird zwiespältig beurteilt. Einerseits gab sie Haydn Sicherheit und Ruhe. Bei Esterhazy war es ohne Zweifel gemütlich. Und mit seinen schönsten Kompositionen sind bei Esterhazy entstanden. Es gibt Zitate von Haydn, wo er sagt, allwo ich zu leben und zu sterben mir wünsche, bezogen auf das Haus Esterhazy. Andererseits musste sich auch Haydn, wie damals noch üblich, dem adligen Dienstherrn natürlich beugen. Haydn durfte für niemand anderen komponieren und hatte keinerlei Copyright an seinen Kompositionen. Von Reisefreiheit ganz zu schweigen. Es ist doch traurig, immer Sklav zu sein, beschwert sich Haydn 1790 in einem Brief. Er hat Glück, er wird ziemlich alt für seine Zeit und er überlebt seinen Fürsten. Und bei Esterhazy kann man auch sehr schön sehen, wie das mit den Hofkapellen eben ging. Da war der alte Esterhazy, das war ein riesen Musikfan, also hatte der eine super Hofkapelle, ein Hoftheater, der hatte alles, was man brauchte. Dann ist er gestorben, es kam der Sohn nach, der Sohn hat sich für alles Mögliche interessiert, nur nicht für Musik, hat sofort die Hofkapelle aufgelöst, hat das Theater zugemacht und Esterhazy war fürderhin das, was es vorher auch gewesen war, nämlich ein Jagdschloss. Und Haydn war frei und konnte endlich eine Einladung nach England annehmen. England war damals sozusagen der Vorreiter des öffentlichen Konzertbetriebs. Die Engländer hatten ja irgendwie den König schon länger mal ein bisschen entmachtet und hatten sich schon im Prinzip auf ein ganz anderes Leben eingestellt. Interessant ist, dass
weil man den König dort nur in seiner repräsentativen Funktion belassen hat, sich das Königshaus ja dort in außergewöhnlicher Art und Weise erhalten hat, das wissen wir alle. Und dort gibt es bis heute eine Hofkapelle, zumindest ein, also es gibt die Chapel Royal und die beschäftigt zumindest 6 fest angestellte Sänger und da gibt es auch sowas wie Hofmusik nach wie vor. Ich glaube, das ist ziemlich einzig in Europa. Naja, aber jedenfalls hatte bereits 1785 eine englische Zeitung geschrieben, dieser wunderbare Mann, also Haydn, ist dazu verdammt, am Hofe eines elenden deutschen Fürsten zu darben, welcher nicht nur unfähig ist, ihn zu honorieren, sondern dieser Ehre auch gar nicht würdig. Haydn ging nach England, es folgten Jahre voller Ruhm und Reichtum. Haydn wurde da tatsächlich sowas wie ein öffentlicher Musiker, also quasi in Nachfolge von Händel, auch sowas wie ein Star. Und nach seiner Rückkehr war er im Prinzip ein gemachter und gefeierter Mann. Tim Blanning schreibt in dem überaus kurzweiligen Buch Triumph der Musik, blöder Titel, aber kurzweiliges Buch, zu Beginn seiner Laufbahn war Haydn berühmt, weil er Kapellmeister der Esterhazys war. Am Ende seines Lebens waren die Esterhazys berühmt, weil Haydn ihr Kapellmeister gewesen war. Dabei ist es bis heute geblieben. Nichtsdestotrotz dürfte sich auch Haydn nicht als Künstler verstanden haben. Auch Haydn gehört noch zu denen, die Musik aus ihrer Sicht tatsächlich Musik für den Gebrauch geschrieben haben. Kapitel 4. Unfreiwillig frei. Das kurze Leben eines Tausendsassas. Wir hören ein Stück, das Sie alle kennen. Die Arie der Königin der Nacht aus der Zauberflöte. Singspiel Köchelverzeichnis 620. Wie es weitergeht, sie zerreißt die Bande der Natur. Einer spielt ganz gewiss keine rühmliche Figur in der Musikgeschichte. Hieronymus Graf Colloredo, Erzbischof von Salzburg. Der hat Mozart verkrault. Und das werden ihm die Salzburger und wahrscheinlich auch der Rest der Welt nie verzeihen. Das ist alles Legende. Die ewigen Streitigkeiten, die Widerstände, die ganzen nicht gewährten Urlaube an Mozart, dann war der Mozart weg und blieb 2-3 Monate weg und kam nicht mehr zurück. Dann wieder Streit und alles endete mit dem legendären Tritt im Hintern. Das hat der Mozart geschrieben, den Colloredos Kämmerer Graf Arco dem Komponisten gegeben haben soll. Ob es diesen Tritt tatsächlich gab, weiß man nicht. Man vermutet auch, dass der Mozart vielleicht das nur dem Leopold, also seinem Vater, geschrieben haben könnte, damit der Vater versteht, warum er weg will aus Salzburg und damit der Vater, der ja immer wollte, dass er eine feste Anstellung hat, ihn da unterstützt. Also es kann sein, da hat der Mozart vielleicht ein bisschen geschwindelt, aber jedenfalls harmonisch endete es nicht, so viel kann man wahrscheinlich schon sagen. Mozart war auch der Heimatstadt im Prinzip leid, wollte den Dienst beim Erzbischof nicht mehr so recht und auch die Gängelei durch den Vater hat er schon ziemlich abgelehnt ab einem gewissen Zeitpunkt. Er war ab 1781 daher freischaffend. Und auch wenn er als Kind der Liebling der Fürsten und Kaiser war, es gibt da ja diese berühmte Szene, wo der kleine Mozart auf den Schoß von der Maria Theresia hüpft und so. Eine Stellung bei Hofe sollte Mozart nie wieder erhalten. Dabei hat er sich in Wien schon Hoffnungen gemacht. Also bei Mozart war es nicht so, dass er gesagt hat, das will ich doch gar nicht. Da bin ich doch im Prinzip, da stehe ich doch drüber oder so. Der hätte schon gerne eine Stellung bei Hofe gehabt, hat es auch immer wieder probiert. Und natürlich auch für diesen übermächtigen Vater Leopold wäre eigentlich eine Stellung bei Hofe das einzig Wahre gewesen. Aber gerade der Vater hat mit dafür gesorgt, dass der Name Mozart bei Hofe einen unschönen Beigeschmack hatte. Allzu penetrant hatte der die Kinder auf Tingelreisen geschickt und dabei nicht nur Adelshäuser abgeklappert, sondern die erstaunlichen Fähigkeiten von Wolferl und Nannerl, wie man die ja damals genannt hat, zum Teil sogar in Wirtshäusern gegen Eintritt zur Schau gestellt. Das hatte man sehr übel genommen. Als Erzherzog Ferdinand, der Sohn von Kaiserin Maria Theresia, Mozart anstellen wollte, schrieb ihm seine Mutter einen heute berühmten Brief. Das war im Jahr 1771 und natürlich hat er Mozart niemals Kenntnis erhalten von diesem Brief. Sonst hätte er vielleicht gewusst, wieso er bei der Maria Theresia überhaupt nicht mehr landen kann. Sie bitten mich, den jungen Salzburger in ihre Dienste zu nehmen. Ich wüsste nicht warum und glaube nicht, dass Sie einen Komponisten oder solche unnütze Leute brauchen. Wenn es Ihnen natürlich Vergnügen machen würde, will ich dies nicht verhindern. Ich meine nur, Sie sollten sich nicht mit solchen unnützen Leuten belasten und vergeben Sie nur keine Titel an diese Art Leute, wenn sie in Ihren Diensten stehen. Es mindert die Dienstleistung, dass diese Leute in der Welt herumschwärmen wie Bettler. Außerdem hat er eine große Familie. Also man sieht an diesem Zitat nicht nur, wie zerrüttet offenbar das Verhältnis des kaiserlichen Hofes zu den Mozarts war, man sieht auch, wie über Komponisten, also das betrifft ja nicht nur den Mozart, sondern wie man über Komponisten und Künstler oder was auch immer das dann war, über Musiker eben gesprochen hat und gedacht hat. Mozart musste also sein Geld anderweitig verdienen. Mit Kompositionsaufträgen, Einnahmen aus Konzerten, Verlagshonoraren und Unterricht. Mozart hat mit zu den Erfindern gehört der sogenannten Akademien in Wien. Eine Akademie war so eine Art Abo-Konzert, wo man also vorher unterschrieben hat, dass man eine Eintrittskarte kaufen würde. Deswegen weiß man auch, wer da war. Aber es hat noch kein Urheberrecht gegeben und im Prinzip auch nur ganz wenige Verlage. Und deswegen war das alles dann doch manchmal nicht so einfach. Vom Urheberrecht an Figaros Hochzeit hat erst der Sohn von Mozart profitiert. Und der dann wiederum in einem solchen Maße, dass er sich allein von den Vorstellungen von Figaros Hochzeit in Frankreich ein Landgut hat kaufen können. Eben dadurch, dass man diese Listen hat, wer Mozarts Konzerte besucht hat, weiß man, dass Mozarts Publikum überwiegend adlig war. Und zwar auch aus dem Hochadel. Also über 80-90% der Leute, die in diesen Konzerten waren, waren keinesfalls Kaufleute oder sowas, sondern das war die adlige Szene, die dahin ging. Und es war ihm sehr, sehr wichtig, Mozart hat immer für sein Publikum geschrieben. Also Mozart war überhaupt niemand, der gesagt hat, ich mache mein Ding und entweder ihr hört es oder nicht, sondern es war ihm ganz wichtig, dass seine Musik auch gut ankommt. Da gibt es einen, durch die räumliche Trennung vom Vater und durch diese enge Beziehung zwischen Vater und Sohn, weiß man da sehr viel, wenn man die Briefwechsel hat. Und da gibt es auch solche Zitate wie, die Konzerten sind eben das Mittelding zwischen zu schwer und zu leicht. Da hat er immer drauf geachtet, dass er in der Waage bleibt, einerseits das Neue, das er ja auch in sich hatte, zu komponieren und andererseits in einem Maß zu bleiben, dass es angenehm für den Hörer ist. Man hat es honoriert, denn entgegen aller Gerüchte war Mozart keineswegs arm, wohl aber verschwenderisch. Der hat zeitweise eine Menge verdient, also schon die Kinder haben mit diesen Reisen eine Menge verdient. Aber irgendwie ein Notgroschen auf die Seite zu legen, das war nun tatsächlich nicht gerade Mozarts Stärke. Und das war der Grund dafür, dass er dann auch immer wieder finanzielle Schwierigkeiten hatte. Und wenn man das so einschätzen möchte, wie ich auch vorhin gesagt habe, der Rossetti war so bekannt für seine Zeit. Mozart war sehr bekannt in seiner Zeit. Also war sicherlich einer der bekanntesten deutschen, also deutschsprachigen Komponisten. In Wien, also eben dieser besagte Blenning, den ich vorhin schon zitiert habe, der sagt, er war so ungefähr an siebter Stelle. Und alle vor ihm waren Italiener. Also tatsächlich diese ganzen Cimarosa, Salieris, Paisello, die waren alle populärer als Mozart und er war dann eben so der Erste, der danach kam. Aber das war ein erfolgreicher Komponist, also das war irgendwie nichts, was im Geheimen passiert ist. Er hat es schließlich ausgerechnet einer seiner besten Opern zu verdanken, dass er es in Wien letztlich sehr schwer hatte, nämlich Figaros Hochzeit. Und das hat in gewisser Weise auch wieder mit dem Thema hier der Reihe zu tun, denn das war für die damaligen Verhältnisse ein ziemlich revolutionäres, antifeudales Stück. Das basiert ja auf einem Text von Beaumarchais und im Prinzip, also um es ganz grob runterzubrechen, Identifikationsfigur ist eben der Figaro, also ein bürgerlicher. Das bürgerliche Paar, das Dienerpaar, ist sozusagen, hat die Vorbildfunktion und ist das Identifikationspaar, während das adlige Paar in seiner ganzen adligen Verruchtheit sozusagen gezeigt wird. Es ist ganz spannend, wie es zu so einem Stück kommt. Dieses Stück in Auftrag gegeben hat nämlich Kaiser Josef II. Und in der ganz bewussten Absicht, dem Adel so ein bisschen vors Knie zu schießen. Josef II. Wollte in der Zeit irgendwie die Zivilehe durchsetzen und hatte überhaupt, wie soll man sagen, das war ja öfter so, dass es auch zwischen König bzw. Kaiser und dem Adel, dass es da Spannungen gab, weil der König natürlich auch nicht wollte, dass die Adligen zu mächtig wurden und was auch immer. Im Zuge von all dem gibt Josef II. Den Kompositionsauftrag, einer wie Mozart kann sich dann nicht entziehen, der kann nicht sagen, der Kaiser gibt mir einen Kompositionsauftrag, ich schreibe nicht, hat aber wohl tatsächlich selber schon auch während der Komposition erkannt, was er da sozusagen schreibt. Und der Adel hat es tatsächlich nicht verziehen. Der Mozart-Biograf und ja auch Philosoph Hildesheimer schreibt, der Figaro wurde zum Anfang seines Verderbs. Und man weiß aus den Akademien, die er dann eben danach veranstaltet hat, da hat sich überhaupt keiner mehr eingetragen. Ich glaube, da gab es noch einen Abonnenten in der Saison nach dem Figaro. Und Mozart musste in eine billigere Wohnung umziehen. Mozart ist sehr oft umgezogen. Und da ist er in eine billigere Wohnung gezogen. Und er hat nicht für die Adligen, sondern dann für das Volkstheater von Emanuel Schikaneder in der Wiener Vorstadt das geschrieben, was wir eben gehört haben. Das deutsche Singspiel Die Zauberflöte. Uraufgeführt kurz vor Mozarts Tod am 30. September 1791. Übrigens mit aufwendigster Bühnentechnik, also das sind Schlangen und Menschen und was weiß ich, was durch die Luft geflogen. Also es war noch ganz alte Barocksystematik. Ich sage jetzt nichts über die Entwicklung quasi hin zu diesem deutschen Singspiel und zur Oper im 18. Jahrhundert. Das lasse ich jetzt einfach mal raus, das ufert sonst auch zu sehr aus. Aber ich möchte auf einen Aspekt schon eingehen, das ist die Konfrontation von Altem und Neuem, verkörpert in den Figuren der Königin der Nacht und des Priesters Sarastro. Sie haben es vielleicht gehört. Was Sie da vorhin gehört haben, ist keine klassische Arie, keine Arie der Ausgewogenheit. Was wir da gehört haben, die Königin der Nacht, das ist eine glatte Barockarie. Die Königin der Nacht ist musikalisch und dramatisch im Stück im Prinzip eine barocke Figur. Die Arie ist hochvirtuos. Völlig verschnörkelt, eine äußerliche Zurschaustellung der Macht der bösen Königin. Fast schon eine Parodie auf das Barocktheater. Sarastro dagegen verkörpert die Stimme der Vernunft, der Menschlichkeit. Schlichte Melodik, ein ruhiger Bass, aufgeklärte Botschaften. In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht, singt Sarastro als Antwort auf die Königin der Nacht. Und Mozart schreibt ihm eine Melodie dazu, die so schlicht und schön ist, dass es fast wie ein musikalisches Bekenntnis ist. Also wenn man irgendwo schulmäßig aufdröseln möchte, wo sozusagen das Alte und das Neue in einem Stück zusammenkommen, dann kann man wie für so vieles andere auch die Zauberflöte da sehr schön heranziehen. Und da braucht man noch gar nichts sagen, ob das eine Freimaureroper war oder was auch immer. Aber dieser Kontrast, der ist ziemlich sinnfällig. Kapitel 5, der taube Rebell. Wir hören aus Beethovens Pastorale den vierten Satz Allegro, Gewitter und Sturm. Es wird einmal ganz plötzlich ganz laut, bitte nicht total erschrecken. Das ist das Gewitter. Thank you. Also ich glaube, da ist unverkennbar Sturm, da muss man eigentlich nicht sehr viel dazu sagen. Ein solches Stück spielt man nicht mit 15 oder 20 Musikern in einem hübsch geschmückten Fürstensaal. Beethovens Sinfonien sind schon rein kompositionstechnisch für den großen Raum bestimmt, für den Konzertsaal. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, und da sind wir ja jetzt unterdessen angekommen, werden die Instrumente lauter, also diese Entwicklung wird wesentlich angetrieben vom Klavier. Das Klavier entwickelt sich im Lauf des 18. Jahrhunderts zu einem immer mächtigeren Instrument. Bereits in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte man Stahlsaiten, und zwar richtige Stahlsaiten in den Flügeln. Und heutzutage sind in einem normalen Konzertflügel 20.000 Tonnen Zug Stahlsaiten. Und genauso laut ist so ein Konzertflügel. Und im Prinzip hat das Klavier alles andere nach sich gezogen. Die Orchester werden größer, spielen natürlich auch auf anderen Seiten. Und die Musik erobert sich die große Bühne sozusagen. Das ist aber nicht, deswegen klingt ja nicht alles so wie jetzt dieser Gewittersatz von Beethoven. Parallel dazu entwickelt sich eine differenzierte Kammermusik, wie der Name schon sagt, für die Kammer, die in den Salons gespielt wird. Das 19. Jahrhundert ist auch die Zeit der Hausmusik auf sehr, sehr hohem Niveau. Als virtuoser und leidenschaftlicher Pianist macht der junge Beethoven von sich reden. Beethoven scheint der Revolutionär per se zu sein. Wildes Haar, ungebändigter Charakter, klare musikalische Botschaften. Alle Menschen werden Brüder. Gibt es überhaupt eine Komposition, die Freiheit und Gleichheit mehr feiert als die 9. Aber auch Beethoven begann bei Hofe. Mit 11 war Beethoven Stellvertreter des Hoforganisten in Bonn, spielte als Jugendlicher in der Hofkapelle und findet Unterstützer im Adel. Beethoven hat es tatsächlich nicht so leicht gehabt. Also Beethoven war irgendwie so ein bisschen ein Underdog, würde man heute sagen. Der kam aus schwierigen Verhältnissen. Die Mutter ist früh gestorben, der Vater hat getrunken. Er musste quasi als älteres Geschwister relativ früh da irgendwie mit sorgen. Ja, weiß nicht, schwierige Kindheit, würde man heutzutage sagen. Jedenfalls, er findet Freunde im aufgeklärten Adel, die eben auch seine Kunst bewundern, Graf Waldstein und Helene von Breuning. Also es sind zwei Adlige, die ihm helfen, und es sind genau die gleichen beiden Adligen, die ihn mit den Idealen der Aufklärung vertraut machen. Freiheit, Brüderlichkeit, Beethoven ist begeistert. Er geht zu Zwecken der musikalischen Ausbildung nach Wien. Beethoven hat Mozart getroffen, aber der ist ihm dann sozusagen weggestorben. Also eigentlich wollte der bei Mozart lernen, aber dann war Mozart schon tot. Und so hat er quasi bei Haydn gelernt, hatte mehrere Lehrer, unter anderem eben Haydn. Und wurde auch in Österreich im Wesentlichen von Adligen finanziert. Er hat schon auch gut verdient, er hat ja super Konzerte gespielt und war da auch sehr erfolgreich. Und hat auch aus anderen Quellen Geld bezogen, aber im Prinzip hat er von Renten gelebt, die ihm Adlige ausgesetzt haben. Nur war er nicht bei Hofe angestellt. Also er hat diese Renten bekommen wie die Leistungen von Mäzenen und hat im Prinzip als freier Mann gelebt. Also natürlich hat er diesen Spendern dann auch Stücke gewidmet und so, aber gelebt und komponiert hat er als freier Mann. 1803 schreibt er seine dritte Sinfonie, bis dato eine völlig ungehörte Musik sozusagen. Zunächst will er das neue opulente Werk Napoleon widmen, Bonaparte soll es heißen. Aber dann hört er 1804, dass Napoleon sich habe zum Kaiser krönen lassen. Beethoven kriegt einen Wutanfall und man sagt, er habe das Bonaparte mit einem solchen Zorn durchgestrichen auf der Partitur, dass es quasi einen Riss in der Partitur gegeben hat. Er schreibt: Ist er auch nichts anders wie ein gewöhnlicher Mensch? Nun wird er auch alle Menschenrechte mit Füßen treten, nur seinem Ehrgeiz frönen. Er wird sich nun höher wie die anderen stellen, ein Tyrann werden. Gleich ein Jahr später schreibt er die Freiheitsoper Fidelio. Also es ist auch, Hauptprotagonistin ist quasi die Gattin Eleonore, die ihren Mann befreit und dabei im Prinzip auch wieder alle Adligen bloßstellt. Das ist dann auch ganz interessant, das ist eine im Prinzip von aufgeklärten Idealen total durchdrungene Oper, aber der hatte völliges Pech bei der Uraufführung, denn bis 1805 war Napoleon auch in Wien. Und weil Napoleon in Wien war, waren die Adligen weg, die sonst in diese Opern gekommen sind und die im Prinzip auch den kulturellen Hintergrund hatten, um die Musik überhaupt zu verstehen. Und dann saßen da so ein paar Militärs und ein paar versprengte Übriggebliebene in der Oper, sodass im Prinzip die Uraufführung gar kein so wahnsinniger Erfolg war. Also quasi ein Opfer von Napoleon, gell, dem er ein Jahr davor die Widmung durchgestrichen hat. Naja, 1812 trifft Beethoven Goethe im böhmischen Kurort Teplitz. Beide bewundern sich und sind gleichermaßen irritiert voneinander. Goethe ist total irritiert, schreibt, das wäre eine ungebändigte Persönlichkeit und sagt mehr oder minder, das wäre ja kein Wunder, dass keiner mit dem Beethoven könne. Beethoven urteilt, Goethe behagt die Hofluft zu sehr, mehr als es einem Dichter ziemt. Laut einer Anekdote haben die beiden beim Spazierengehen den Hofstaat getroffen, während Goethe, ganz Geheimrat, mit dem Hut, mit dem gezogenen Hut zur Seite treten will und sich verbeugen will, sagt Beethoven, bleibt nur in meinem Arm hängen, Sie müssen uns Platz machen, wir nicht. Die napoleonischen Kriege machen Beethoven ziemlich zu schaffen. Es kam zur wirtschaftlichen Depression in Wien, das hat alle betroffen, die damals in Wien sowas wie Kunst gemacht haben, also wie immer in Kriegszeit. Und zeitweise wusste auch Beethoven nicht so recht, von wem und wovon überhaupt er leben sollte, der war ja dann auch noch taub und tatsächlich beeinträchtigt. Dennoch blieb er ein ganz großer. Die Uraufführung der Neunten, die wir jetzt nicht hören, das wäre irgendwie zu viel, war ein Triumph. Als er gestorben war, folgten 20.000 Wiener seinem Sarg. Und man sagt, der Beethoven habe völlig zerrupft in seinem Sarg gelegen, weil jeder nochmal eine Locke von ihm haben wollte und weil x Personen Locken von dem Beethoven abgeschnitten haben. Man kann an der Beerdigung von Mozart und Beethoven sehr schön sehen, was der Unterschied in nur wenigen Jahren war. Und was für ein Künstlerverständnis sich da entwickelt hat. Beethoven, wenn man überhaupt irgendwo seinen Anfangspunkt setzen möchte, hat sich als Künstler verstanden. Der hat der Welt und dem Adel die Stirn geboten. Und allein die Tatsache, dass Beethoven nur 9 Sinfonien geschrieben hat, zeigt schon, dass sich da was im Werkbegriff verändert. Also wenn man überlegt, wie viele Werke noch von Bach erhalten sind, der fleißig jede Woche eine Kantate und so weiter, geschrieben hat, es gibt noch 41 Sinfonien von Mozart. Ich glaube nicht, dass Mozart sich gedacht hat, dass man diese 41 Sinfonien alle unablässig wiederholen würde. Beethoven hat 9 Sinfonien geschrieben und hat da sicherlich seine ganze Dichte reingelegt. Und vieles von Beethoven lässt sich tatsächlich schon so beispielhaft mit den Idealen der Aufklärung in Verbindung bringen, dass es fast schon peinlich ist. Also eben die besagte Dritte mit dem Napoleon, diese Sturm- und Drangphase von Beethoven, die Neunte natürlich, der Fidelio und die Pastorale, als Ausdruck von Beethovens Naturverbundenheit, die wir eben gehört haben. Wobei, wenn ich jetzt Aufklärung sage, dann meine ich eher Rousseau als Kant, also eher Naturverbundenheit, Menschlichkeit als das, was man immer von Kant kolportiert und was es so wahrscheinlich auch nicht das ganze Bild ist, eben die reine Vernunft. Rousseau selber übrigens war als Komponist ausgesprochen erfolgreich. Eine der überhaupt meistgespielten Opern in Frankreich zu dieser Zeit stammt von Rousseau. Der war viel erfolgreicher als mancher heute noch sehr bekannte Komponist. Und er hat auch, er soll sogar im Moment des Todes noch komponiert, also des Sterbens noch komponiert haben. Und wollte das Notensystem durch so ein Nummernsystem ersetzen. Also der hatte da schon ein komplett neues System in der Tasche. Kapitel 6. Zurück nach Leipzig. Mendelssohn, Bach und das Gewandhaus. Ah, halt, stopp, ich muss es noch sagen, was es ist. Wir hören aus Psalm 42, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, die zweite Arie, meine Seele dürstet nach Gott, von Felix Mendelssohn Bartholdy. eigentlich kann man mit Beethoven aufhören, wenn man so diese klassische Zeit umreißt. Aber weil wir in Leipzig angefangen haben und weil wir mit einem geistlichen Werk angefangen haben, wollte ich eigentlich wieder zurück dahin, zu einem meiner Lieblinge und auch hin zu Mendelssohn, der ja Bach wiederentdeckt hat, der selbst auch wieder polyphone Sätze im Übrigen geschrieben hat. Wir sind jetzt im 19. Jahrhundert in einer dann doch auch bürgerlichen Gesellschaft. Das ist eine Welt, die über Franz Schubert zunächst mal fast hinweggeht. Also Franz Schubert ist sicherlich nicht nur ein Opfer quasi seiner persönlichen Bedingungen, sondern vielleicht schon auch ein Opfer des Marktes gewesen. Heute nicht mehr, natürlich. In der Welt gibt es aber auch musikalische Phänomene wie Liszt und Paganini. Das ist das Jahrhundert der Virtuosen. Da werden die ersten Stars so richtig auf den Markt geworfen. Die werden unendlich reich damit. Rossini häuft mit seinen Opern Reichtümer an, im Übrigen sehr zum Zorn von Beethoven, hat sehr schlechte Sachen über Rossini gesagt. Und Wagner beginnt, seinen ganz persönlichen pseudoreligiösen Wallfahrtsort der Musik zu bauen. Wir erinnern uns, waren die Komponisten des 18. Jahrhunderts noch zu Königen und Fürsten gepilgert, kamen nun diese auf den Bayreuther Hügel. Zurück zu Mendelssohn. Die Psalmen sind fast so eine Art romantisches Gegenstück zu den Kantaten von Bach. Was Sie gehört haben, sie singt, meine Seele dürstet nach Gott. Eine Art subjektives Glaubensbekenntnis, alles sehr melodisch, sehr sprechend. Und dennoch rückt diese Musik vom liturgischen Gebrauch ab. Das ist Konzertmusik. Heute gehen wir, wenn wir geistliche Musik hören, in die Kirche, als würden wir in einen Konzertsaal gehen. Das hat keine liturgische Funktion mehr, was da gespielt wird. Und jetzt just bei diesem Psalm ist es sicherlich genauso. Es gibt im Übrigen auch andere Sachen von Mendelssohn. Zur Person. Es gibt vermutlich nur wenige Familien mit einem aufgeklärteren Hintergrund als nun just diese Mendelssohns. Felix Mendelssohn war Enkel des Philosophen Moses Mendelssohn. Und dieser Moses Mendelssohn, das ist quasi der Nathan in Lessings Nathan der Weise. Das haben alle gelesen, das ist irgendwie 9. Klasse oder so. Als die Familie zum Protestantismus konvertiert, wohl tatsächlich im Übrigen aus Überzeugung, fügt man dem Namen das Bartholdy hinzu. Mendelssohn hatte eigentlich alles. Mendelssohn hatte fantastische Hauslehrer, ein fantastisches Umfeld. Der Vater war Banker sozusagen, man hatte Geld. Man lebte in einem offenen Haus. Mehrmals trifft Mendelssohn Goethe. 1825 zieht die Familie nach Berlin und betreibt dort mit den bekanntesten Salon, den es damals gab. Also Humboldt und Hegel sind da ein- und ausgegangen. In Berlin lernt Mendelssohn die Werke von Bach kennen und nach reift der Plan, die in Vergessenheit geratene Matthäus-Passion wieder aufzuführen. Mendelssohn dirigiert die mit 20 Jahren. Und das ist tatsächlich so, dass zu diesem Moment im Prinzip Bach dem breiten Publikum ein völlig Unbekannter war. Mendelssohn dirigiert 1829 in der Singakademie die Matthäus-Passion. Das ist ein so triumphaler Erfolg, sowohl für ihn als auch für den Bach, dass im Prinzip damit auch eine neue Zeit beginnt, nämlich die Zeit, in der man wieder anfängt zu schauen, was die eigentlich vorher für Musik geschrieben haben. Mendelssohn reist, gibt internationale Konzerte und wird 1833 städtischer Musikdirektor in Düsseldorf bei einem Jahresgehalt von 600 Talern. Außerdem darf er 3 Monate des Jahres dem Amt fernbleiben. Also Mozart hätte sich echt sehr gefreut. 1835 wird er Leiter und Kapellmeister des Leipziger Gewandhauses und prägt in dieser Funktion den Beruf, den wir heute Generalmusikdirektor nennen. Der macht ernsthafte Programme, steigert das Niveau des Orchesters, verbessert die Situation der Musiker, sorgt dafür, dass die mehr Geld kriegen und mehr Urlaub. Mendelssohn führt Bach auf, spielt mehrfach Beethovens 9., setzt sich für die Werke Mozarts ein, unterstützt Weber, ist der Erste, der Schuberts C-Dur-Sinfonie spielt und engagiert die herausragendsten Instrumentalisten seiner Zeit. Er ist die Kristallisationsfigur sozusagen. Der steht richtig im Betrieb. Und der sorgt dafür, dass ein Kanon geschaffen wird, den wir bis heute als die klassische Musik bezeichnen. Im Prinzip schafft er damit auch sowas wie beteiligt sich damit in einer gewissen unbewussten Weise auch an der Trennung von U- und E-Musik. Also er schafft was, was kanonisch, ernsthaft und immer wieder gespielt wird. Er verdient 1000 Taler und darf 6 Monate im Jahr fernbleiben. Und trotzdem macht er auch in den 6 Monaten so viel, dass er schließlich Opfer seines Pensums wird. Tatsächlich stirbt Mendelssohn jung, ähnlich wie Mozart und Schubert und Chopin. Und man kann schon sagen, das ist im Prinzip eine Folge von Auszehrung und Überarbeitung. Aber bis heute gehört er schon mit zu den herausragenden Musikern und Komponisten der Geschichte und mit zu denen, die im Sinne der Aufklärung quasi ein Bild des aufgeklärten Menschen, des kulturell gebildeten aufgeklärten Menschen. Epilog. Setzt jetzt die Musik das Gedankengut der Aufklärung in irgendeiner Weise um? Jein. Sicherlich kann die Sonatenhauptsatzform als musikalisches Modell im Sinne eines aufgeklärten Diskurses bezeichnet werden. Auch das Streichquartett. Wie entstehen solche Formen? Absicht, Zufall, Zeitgeist? Ansonsten findet man Teilaspekte der Philosophie der Aufklärung in der Musik wieder, natürlich. Ein Streben zu natürlicher Melodik, das haben Sie eben gehört. Mendelssohn ist was anderes als das Sanctus bei Bach und was anderes als die höfische Repräsentationsmusik. Weg von der verkünstelten Äußerlichkeit. Es gibt schon eine Verherrlichung der Natur auch in der Musik. Und natürlich des individuellen Gefühls. Es gibt ganz bewusst inszenierte Freiheitslieder. Die 9. Alle Menschen werden Brüder. Später im 19. Jahrhundert kommt der Verdi noch dazu mit seinem Gefangenenchor aus Nabucco. Aber das alles sind so Bestrebungen, wo in der Literatur wird ja immer diskutiert, ob Romantik und Aufklärung gegeneinander stehen. In der Musik kann man sowas nicht diskutieren, denn eine Musik der reinen Vernunft hat man nie versucht, hat es nie gegeben und wird es wahrscheinlich auch nie geben. Wahrscheinlich ist nicht mal Schönbergs 12-Ton-Musik sowas wie eine Musik der reinen Vernunft. Vor allem spiegelt sich in der Musik die Veränderung der gesellschaftlichen Bedeutung von Adel und Bürgertum oder besser eben von einer höfischen zu einer städtischen Lebensweise. Wir haben auch gehört, dass es ja keinesfalls so ist, dass die Adligen auf einmal keine Rolle mehr gespielt hätten. Aber es haben sich andere Formen entwickelt als die Repräsentation bei Hofe. Und wo sind sie jetzt eigentlich geblieben, die Hofkapellen? Manche verschwanden ganz. Viele wurden bürgerlich und spielten als Staats- oder Stadtkapelle einfach weiter. Manch großes Orchester heute, zum Beispiel die Stuttgarter, hat seine Wurzeln in einer Hofkapelle und ist froh, wenn sich der Souverän wieder kümmert und es mit Steuergeldern subventioniert. Im völlig liberalisierten Markt kommt es zwar vor, dass Musiker berühmt werden, weil sie einen Song auf YouTube posten, aber gleichzeitig hat es schwer, wer in iTunes und bei Amazon nicht vorkommt. Immerhin kann die gute alte Musik den Staat bisweilen noch immer erschüttern. Als in Dresden 1989 die Menschen auf die Straße gingen, inszenierte die Semperoper Beethovens Freiheitsoper Fidelio in einer Kulisse von Wachtürmen und Stacheldraht. Und zum Abschluss noch das Zitat des Berichterstatters, der da war. Man schrieb den 7. Oktober 1989, die Premiere von Beethovens Fidelio stand an der Sächsischen Staatsoper an. Man war gespannt, man hatte schon einiges gehört. Stacheldraht solle auf der Bühne sein, am Ende gebe es eine Demonstration, der Chor sei das Volk und sehe auch so aus. Aber erst musste man über den Opernplatz zum Opernhaus gelangen. Die Menschen in Uniform und die in ziviler Tarnung waren nicht zu übersehen, die der Ordnung eines Staates, der seinen 40. und letzten Geburtstag feierte, noch dienten. Die Zahl derer aber, die nicht mehr dienen wollten und nicht mehr in vorgegebenen Sprechchören gratulieren, die wuchs, in Dresden und anderswo. Und dann Fidelio, das hohe Lied von der Zivilcourage einer Frau, die in wahrhaft abenteuerlichen Täuschungsaktionen ein ganzes System von Mitläufern, Korruption und Machtmissbrauch und dessen kriminelle Energien vorführt. An diesem Abend hatte die Gegenwart ihren Weg ins Theater gefunden, was selten gelingt. So aktuell war Oper selten. Das Publikum sah und hörte zu Recht, was es wollte, was zur Folge hatte, dass es beim Chor der Gefangenen aufstand und sich am Ende, wenn das Licht angeht, das Volk auf der Bühne und das Volk im Theater gegenüberstanden. Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Schröm. Wir haben, hinter den Vorträgen immer die gute Sitte, miteinander zu reden oder es zumindest zu versuchen. Und ihnen natürlich die Möglichkeit zu gewähren, nachzufragen, Anmerkungen zu machen, dafür oder dagegen zu sein oder wie auch immer. Möchten Sie was fragen, was anmerken? Warm machen, können wir wieder ein bisschen Ping-Pong spielen hier vorne und was überlegen. Ihr letztes Beispiel zeigt zumindest den aufklärerischen Impuls, den Musik dann ausüben kann. Aber hat man so lange warten müssen? Also konkret gefragt, gab es sowas schon vorher, dass Musik auch zu einem gesellschaftlichen Moment wurde und sich so äußerte?
Ich habe über eine Sache nicht gesprochen und habe im Nachhinein tatsächlich auch gedacht, vielleicht hätte man das tun müssen. Das ist sozusagen auch das Revolutionslied. Ich habe es ganz kurz mal erwähnt, die Marseillaise. Also zum einen, ja, tatsächlich, es gab das schon vorher, die Neunte wurde ganz konkret so verstanden. Der Figaro wurde ganz konkret so verstanden. Da gab es auch Auseinandersetzungen darüber und man hat sehr wohl erkannt, dass da ein neues Gedankengut dahinter steht. Und es gibt sicherlich auch Sachen, die ich jetzt nicht kenne oder die mir jetzt nicht einfallen. Aber ein ganzes Kapitel, was ich jetzt hier nicht drin hatte und was man vielleicht hätte reinnehmen müssen, das ist schon die Funktion des Liedes als identifikationsstiftendes Element in politischen Bewegungen, sagen wir es einfach mal so. Das gilt nicht, also das galt vermutlich schon für die Bauernaufstände. Man weiß es im Besonderen bei der Marseillaise, also die Marseillaise hat eine Liedgeschichte. Es gibt das französische Revolutionslied, da gibt es eins, das heißt Ça ira. Das ist regelrecht skandiert worden und die Marseillaise eben auch. Die Marseillaise war sofort ein Erfolg. Der Roger de Lille musste das in einer Nacht schreiben. Ich weiß gar nicht mehr, wer es ihm aufgetragen hat. Aber er hat es dann auch tatsächlich geschafft, hat es in einer Nacht geschrieben. Das war von Anfang an ein Renner. Und es gibt auch Untersuchungen dazu, wie Menschen reagieren, wenn Musik damit in Verbindung ist. Da hat der Platon recht, sozusagen. Also das scheint die Menschen in besonderer Weise dann zu motivieren und auch zur Identifikation zu führen. Also das gab es sicherlich immer. Auf intellektuellem Niveau vielleicht versteckter. Und sicherlich auch in anderen Ländern anders als in, ich habe mich jetzt auf den deutschsprachigen Raum sozusagen beschränkt.
Die Marseillaise kam wann?
1792. Also war tatsächlich klassische Revolutionserfindung, ganz gezielt. Also man wollte mit diesem Lied in den Krieg ziehen. Das hat man ja dann auch irgendwie, es ist ja auch ausgesprochen blutig. Also.
Nun gut, haben Sie sich eingeschwungen und warm gedacht und wollen jetzt unbedingt was loswerden. Das wäre nett, wenn Sie was fragen wollten oder was sagen würden. Wie empfinden Sie denn Musik heute? Wie empfinden Sie denn als junger Mensch Musik heute? Gibt es solche Impulse?
Ich war nicht gestern und vorgestern, das ist ja ein wichtiger, ich weiß nicht, wie er heißt, aber gestorben, oder?
Henze.
Henze, ja.
Und auch, Hans Werner Henze. Wenn man jetzt einen Namen, wo mir das einfällt, ist Gustav Mahler. Haben die Inspiration von da oder? Also wie kann man heute klassische Musik irgendwie definieren und welchen Bezug hat es heute?
Also Frage 1 ist viel leichter, deswegen will ich die zuerst beantworten. Natürlich haben die sich bezogen. Also Henze hat den ganz eindeutigen Mozart-Bezug, das hat er auch selber immer wieder geäußert. Und selbstverständlich stehen die alle in einer Geschichte und auch selbstverständlich steht Gustav Mahler in einer Geschichte. Das Problem, klassische Musik quasi heute, dass es zu einer rein musealen Veranstaltung geworden ist, wo ein bestimmtes Publikum hingeht, das die ewige Wiederholung der immer gleichen Stücke erwartet, das ist ein spezielles. Andererseits, was soll man machen? Es wäre ja ein schreckliches Leben, wenn man die Neunte nicht gehört hätte. Also man kann jetzt nicht sagen, wir spielen mal 150 Jahre die Neunte nicht, denn das ist jetzt schon so oft gespielt worden. Das geht ja irgendwie auch nicht. Und auch die jungen Musiker wollen die Stücke ja immer wieder spielen. Aber diese extreme Trennung von U- und E-Musik, es deutet sicherlich auch darauf hin, dass sozusagen die gesellschaftliche Kraft der klassischen Musik doch nicht mehr die ist, die es mal war. der sogenannten klassischen Musik, ich will das gar nicht so sagen. Und dann haben wir ja noch die neue Musik mit dabei, wo sowieso nur irgendwie 10 Versprengte in den Konzerten hocken und nur solche Größen wie Stockhausen eigentlich schaffen, überhaupt quasi in ein breites Bewusstsein zu kommen.
Ja, im Endeffekt ist es ja nichts anderes wie damals, oder? Also damals
kann man,
der Adel das gehört
und der Böhm war. Na, also so ganz ein bisschen Einspruch möchte ich schon einlegen. Also das eine war, dass der Adel das nicht in einer musealen Form gehört hat, selbst wenn es nur der Adel gehört hat, sondern auch Mozart war immer ganz stolz drauf, gerade bei den großen Opern, wenn das die Hits sozusagen geschafft hatten, aus der Oper raus auf die Gasse. Und wenn in ganz Wien irgendwie die Leute gesungen haben, Si vuol ballare aus Figaros Hochzeit. Das hatte schon Schlagerniveau und wer das heute anhört, also ich kann zum Beispiel auch nur empfehlen, es gibt da eine Combo, die macht das nicht mehr, da gibt es nur noch alte CDs, die heißt Mozart Band, die haben quasi Mozart verrockt und ist auf eine sehr schwungvolle und wirklich tolle Art und Weise. Da ist so ein gaudiger Österreicher, der spielt Akkordeon dazu. Da sieht man einfach mal, welchen Rock die Musik tatsächlich hat und schon immer hatte. Ich kann dieses, wie ist das heute, das kann ich immer nur tatsächlich ganz schwer beantworten. Was aufgehoben ist, ist sicherlich die Einheit von Komponist und Interpret. Der Komponist schafft natürlich immer zu was Neues. Der Interpret hat quasi da eine neue Leistung, wenn er einen neuen Zugang zu einem Werk findet. Aber ansonsten leben wir in einer Gesellschaft, in der der Interpret im Wesentlichen Interpret ist. Und diese, ja, da war noch eine Hand.
Sie hatten sich gemeldet.
Mit U-Musik bezeichnet man heute sozusagen die unterhaltende Musik, die wir die meiste Zeit im Radio hören, und E-Musik meint die ernsthafte, das ist eine ganz unschöne Kategorie, ich zuck auch schon, wenn ich das selber sage, meint die ernsthafte Musik. Und blöderweise hat dieses Schubladendenken, das auch in diesem Land besonders ausgeprägt ist, in vielerlei Hinsicht und bei der Musik auch, dazu geführt, dass die normalerweise U-Musik hören, nämlich ihr, nie ins Konzert gehen. Wenn man die dann aber einmal an den Haaren mitschleift und man sucht ein Werk aus, das dann auch eben noch so ein bisschen rockt, dann sitzen alle drin und sagen, boah, das klingt aber schon schön, gell? Das ist die Trennung, also das ist quasi die Trennung zwischen SWR 2 und SWR 3, um es irgendwie so profan zu sagen. Und ich würde als Mensch nur empfehlen, dass man nicht in Schubladen lebt.
Machen Sie Ü, das ist nicht schlecht.
Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Frage, was die klassische Musik da heute noch sagt oder was die noch heute bieten kann. Der Begriff ist auch nicht natürlich ganz richtig, aber man muss dann die neue Musik, denke ich, wieder in dem Moment, wo die neue Musik wieder in den Raum gegangen ist, war es natürlich schon wieder ganz anders. Also man nimmt John Cage oder auch Hans Werner Henze, den ich auch kannte, Norbino, der dann Theater gemacht hat und so. In dem Moment kam das Bild und auch die Aufführung und John Cage in Zürich in der Straßenbahn seine Musik gespielt hat, also die ist dann einfach immer hin und her gefahren. Also ab dem Moment, wo man dann, und das haben sehr viele gemacht, oder es wurde sehr oft gemacht, das haben nicht sehr viele gemacht, diesen Kontext gesucht hat, ganz speziell, ich glaube, dann ist es wieder, hat es wieder einen ganz anderen gesellschaftlichen Wert oder auch eine ganz andere Dimension.
Ich meine, ja, natürlich, und auch die Musik, das ist nicht so, dass das weder, ich wollte weder sagen, dass es keinen Wert habe, eben noch keine Dimension, das ist eher so, ist es ein Massenphänomen oder ist es ein quasi Elitephänomen? Und es ist, ich möchte schon auch sagen, die neue Musik braucht im Prinzip die Inszenierung nicht, die kann schon auch für sich sehr gut stehen und kann für sich eine Aura schaffen. Ein Problem der neuen Musik ist sicherlich, dass sie bis zu einem gewissen Punkt nur dann verständlich ist, wenn man quasi auf den Schultern des Riesen schon einigermaßen fest sitzt, also wenn man schon ein bisschen was von dem kennt, was vorher war. Nichtsdestotrotz, es gibt Aufführungen, eben Cage, Stockhausen, ich habe kürzlich einen völlig unbedarften Menschen mit in ein Cage-Konzert genommen, der war total begeistert. Ich würde auch jedem, das ist das Gleiche mit Free Jazz oder was auch immer es an experimentellen Formen gibt, das ist umso gesteigerter, wenn der Raum attraktiv ist und wenn es quasi tatsächlich so eine ganz besondere Aura hat. Das hat aber auch für sich seine Aussage und das ist zugänglich. Also nicht, das ist sehr, sehr schade, dass man die Hürde aufgebaut hat hier, dass es so einen Anlauf braucht.
Mhm.
Was ich auch gerne betonen möchte, ist, dass, glaube ich, niemand in irgendeinem Metier, ob das die Musik ist, ob das die Kunst ist, die Literatur ist, was auch immer, die Philosophie und so weiter, etwas Ernsthaftes schaffen kann ohne Bezugnahme. Ja. Umgekehrt, wenn Sie ernsthaft etwas verfolgen wollen, das darf dann, kann ja durchaus unterhaltsam sein, ernsthaft zu sein, ne? So am Rande. Dann, ganz sicher, dann brauchen Sie diese Bezugnahmen auch. Ja. Ihr Spaß erhöht sich, wenn Sie sie dekodieren können. Ja. In diesem Sinne arbeiten wir weiter an diesem Spaß. Ich glaube aber erst in 2 Wochen, wenn ich das richtig sehe, wir haben jetzt eine Woche Pause oder haben wir 2 Wochen Pause, ich weiß es gar nicht, kann mal jemand auf den Plan gucken, ich habe ihn gerade nicht. Ich glaube, nächsten Montag haben wir nichts und dann geht's womit wieder weiter und wann? Können Sie es mir kurz sagen, bitte? Bitte? 12. November haben wir auf dem Programm. Wie kam die Aufklärung nach Deutschland zurück? Ich glaube, da geht es um einen anderen Aufklärungsbegriff, nämlich den im Krimi. Es wird sicher auch vergnüglich. Schönen Abend Ihnen, herzlichen Dank, Frau Schröm. Bis zum nächsten Mal.